Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Und mir ist gerade der Vers in Sinn gekommen, sogar wenn wir untreu werden, bleibt er doch treu. Was ist das für ein Geschenk, dass man so einen Gott haben darf? Und es hat auch ein paar unter uns, die einfach treu immer dabei sind und mitmachen und immer um mich aufstehen. Danke vielmals. Es ist so ein Wunder. Glaube im Keller. Das Thema von heute. Ah, hier vorne funktioniert es, das ist gut. Ich möchte heute mit einer Frage einsteigen. Wann hast du das letzte Mal zweifelt? Wann hast du dich vielleicht das letzte Mal gefragt, ob das, was du auch hörst, stimmt? In kleinen Dingen passiert das ja noch recht viel. Wenn zum Beispiel ein Kind gesehen hat, hat gesehen, die Aufgabe die muss ich nicht machen. Der wird noch gerne mal nachgefragt, ja, hat das die Lehrerin wirklich gesehen? Oder wenn man sich so im Blick auf die Politik in dieser Welt fragt, wenn es doch manchmal ist, oh, ob die wirklich noch das Wohl von uns will. Zweifeln heisst ja letztlich kritisch überlegen und hinterfragen, ob das auch wahr ist. Zweifeln heisst hinterfragen. Und ich bin froh, dass auch die Bibel genug so Geschichten vom Zweifeln kennt. Als zum Beispiel der Petrus Jesus auffordert, auf dem Wasser zu ihm zu kommen, da steigt er doch voll Glaube auf einmal aus dem Boot. Und es läuft. Er läuft tatsächlich einige Schritte, es treten. Aber dann guckt er auf die Welle und er sinkt. Und Jesus nimmt ihn an der Hand, zieht ihn aus und fragt, hey Mann, wo ist denn dein Glaube? Warum zweifelst du? Und wer kennt das von uns nicht auch? Mutig sind wir gestattet, aber dann ist der Sturm gekommen und die Welle. Plötzlich kommen die Fakten. Ja, Jesus hat zwar gesehen, er sei immer bei uns, sonst passiere nichts. Und mutig sind wir losgelaufen und zack, schon sinkt man. Man hat gar keine Zeit zu entscheiden. Menschlich gesehen kann der Petrus, kann ihn so gut verstehen. Und ich glaube, ich wäre auch gesunken. Wer von uns hat nicht schon Angst und Zweifel im Sturm? Und wer noch nie so einen Seesturm erlebt hat, der war vielleicht einmal so ein bisschen in einem turbulenten Flugzeug oder in einem Gewittersturm. Und wer hat da nicht angefangen, leislich oder auch sogar laut anfangen zu beten? Weil man sich fragt, ist das noch normal, was da abläuft? Was passiert jetzt mit mir? Das ist menschlich so nachvollziehbar. Oder der Thomas. Er kann an der Kreuzigung von Jesus einfach nicht mehr nur noch so glorreich weiter glauben. Sondern er sieht, wenn ich nicht seine Wunden sehe, dann kann ich gar nicht mehr glauben. Je nachdem, wie es uns im Glaubensleben gerade geht, fühlen wir uns doch auch manchmal ein bisschen schlechter, ein bisschen besser. Aber ich möchte noch ein bisschen tiefer gehen. Was ist, wenn ich im Abgrund stehe? Wenn auf einmal düstere Gedanken und Zweifel über mich kommen? Ja, wenn ich mich vielleicht sogar frage, ob es den Gott überhaupt gibt. Ob es den überhaupt gut meint mit mir. Vielleicht denkst du jetzt, ja, Christen sollten doch gar nicht so fragen. Willi, du bist doch Prediger, du wirst doch dafür bezahlt zu glauben. Was ist auch mit dir los, so Fragen zu stellen? Doch hat nicht jeder Menge schon innere Kämpfe, wo er einfach durch muss. Und ich denke, Ehrlichkeit bringt weiter, als einfach zu sagen, du musst nur glauben. Ja, auch Zweifel gehören manchmal dazu. Vor allem, wenn man so undankbare Glaubenssätze hört oder fallen, dann frage ich mich, ist Gott wirklich immer nur so, wie er da beschrieben wird oder wie wir an ihn glauben? Bis eben her zur Frage, gibt es den Gott überhaupt? Der Wilhelm Busch muss einmal eine gute Antwort darauf gegeben haben. Ja, noch spannend gefunden. Wenn du wirklich mit Gott lebst und er stirbst, du musst feststellen, dass es Gott gar nicht gibt, dann hast du nichts verloren. Im Gegenteil, wer mit ihm lebt, der gewinnt ja hier in diesem Leben schon so viel Reichtum, Frieden und Freude im Leben. Doch wenn es ihn gibt und du nicht an ihn glaubst, verlierst du alles. Wer also mit Jesus lebt, kann letztlich nur gewinnen. Gut, einige sagen dann, aber du kannst doch nie wirklich dein Leben voll ausleben, so wie du willst. Nur hier Menschen, die ohne Gott leben, wirklich ein volleres Herz als wir Christen? Daran zweifle ich jetzt um mich. Was aber folgt, ist die Ewigkeit, oder davon viele, viel mehr Menschen Angst, als es lieb ist. Darum verdrängen sie viele lieber und sagen, ja, nach dem Leben gibt es ja sowieso nichts mehr. Doch auch ich bin nicht erhoben über alle Zweifel. Obwohl ich gläubig im Elternhaus gross geworden bin, obwohl ich eine Ausbildung genossen habe als Prediger und schon viel mit Jesus erlebt habe in meinem Leben, warum aber gibt es immer noch zwischendurch so gewisse Zweifel? Weil ich schlechter bin als andere? Weil mein Glaube vielleicht schwach ist? Warum ist dann nicht einfach immer die Gewissheit, der innere Frieden und die Freude im Glaubensleben? Und diesem Gedanken möchte ich heute so ein bisschen nachgehen. Was ist, wenn mein Glaube eben im Keller unten liegt? Und das Erste, was wir angucken, ist die Geschichte von Johannes vom Täufer. Die ist voller Bestätigung. Er und Jesus haben bereits von Kind auf eine gemeinsame Geschichte gehabt. So fährt sie bereits schon vor ihrer Geburt an. Denn die Eltern von Johannes waren schon alt gewesen und eigentlich haben sie gar keine Kinder bekommen können, weil auch Elisabeth, seine Mutter, ist unfruchtbar gewesen. Sein Vater aber war Priester und hatte gerade Dienst im Tempel, wo ihm ein Engel die Geburt von seinem Sohn ankündigt. Und die Ankündigung von der Geburt von Johannes sowie auch die von Jesus durch einen Engel, das sind beide Geschichten gemeinsam. Es gibt nicht viele Geschichten in der Bibel, wo so Engel kommen und sagen, du bekommst ein Kind. Und beiden gemeinsam ist auch, dass ihre Geburt und Berufung bereits jahrhundertelang vorausgesetzt wurden. Aber Johannes heißt in Jesaja 40, es wird eine Stimme eines Predigers in der Wüste dem Herrn den Weg bereiten. Und von Jesus steht in Jesaja 61, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und Johannes wird also hier der Wegbereiter für Jesus schon angekündigt und Jesus als Retter und Erlöser von dieser Welt. Und was auch noch beiden voraus durch den Engel bekommen haben, das war ihr Name. Du sollst ihn Johannes nennen und du sollst ihn Jesus nennen. Vom Johannes heißt sogar, er wird den Heiligen Geist bereits im Mutterleib empfangen. Stell dir mal vor, ein Baby, das schon in deinem Bauch voll vom Heiligen Geist ist. Das muss irgendwie noch faszinierend sein. Und was Maria hört, dass auch ihre Verwandte Elisabeth schwanger ist, da geht sie bei ihr auf Besuch, wie das so schwangere Frauen halt so machen. Umi heisst, als sie da vor der Tür steht, fängt das Kind von der Elisabeth im Bauch drin an zu hüpfen. Lukas 47. Wohl, weil das Kind bereits schon die Gegenwart von Jesus gespürt. Beide haben also bereits schon vor ihrer Geburt eine Art, eine enge Beziehung und eine gemeinsame Geschichte. Und ich finde das noch voll spannend. Ich meine, wenn die sich als Bube ein bisschen austauscht haben und vielleicht zieht auf einmal der eine zum anderen, du weißt, meine Geburt und meine Berufung, die ist schon jahrhundertelang vom Jesaja angekündigt. Und er, der andere, sagt, ja, wie ist meine auch? Das ist nicht unbedingt gerade so alltäglich. Oder? Und das Verrückte ist, es ist ja auch so gekommen. Der Johannes wächst auf und geht nachher in die Wüste und wird so zum Wegbereiter für Jesus. Und dann kommt noch einmal zur Begegnung. Jesus kommt zu Johannes dem Täufer, um sich von ihm zu taufen zu lassen. Oder Johannes erkennt natürlich den Jesus sofort und sagt, hey Jesus, eigentlich bin ich es gar nicht wert, dich zu taufen. Ich bin es nicht einmal wert, dir die Schuhe zu binden. Du bist der Retter der Welt, der Messias. Du bist der Erlöser. Das ist einfach jetzt zu viel für mich. Und Jesus sagt, nee Johannes, das müssen wir jetzt zusammen so machen. Wir sehen also, der Johannes ist sich von Anfang an bewusst, ich bin dazu geboren und berufen, ein Wegbereiter für Jesus zu sein. Und er macht es ja auch. Der Johannes weist auf Jesus und bezeugt ihn als der Messias. Und er tut alles, um Jesus zu unterstützen. Er geht sein ganzes Leben dafür her, Jesus gross zu machen. Und der Johannes, zu dem alle Leute in die Wüste strömen, um ihn zu hören, obwohl er nicht immer nur freundliche Worte hatte für die Leute, sie haben ihn doch als der grosse Prophet anerkannt. Der Johannes, der das Kommen vom Retter angekündigt, der mit eigenen Händen auf ihn gezeigt hat und gesagt, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden wird tragen. Und der Johannes, der Jesus durfte taufen und erlebt hat, wie er nachher eine Taube vom Himmel gekommen ist und sich auf Jesus gesetzt hat, als Zeichen für einen Heiligen Geist. Der Johannes, der Gottes Stimme gehört hat, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, was er ja vorher schon gewusst hat. Gott hat hier dem Johannes noch einmal höchst persönlich bestätigt, das ist Jesus, der Messias. Und nach all diesen Punkten, die ich jetzt aufgezählt habe, wo man sehen kann, wie krass der Johannes unterwegs war, wie er an Jesus geglaubt hat und alles für ihn hergegeben hat. Über ihn kommt jetzt der grosse Tiefpunkt. Über den Johannes, der vorher monatelang in der Wüste einfach predigt hat. Ausgerechnet der Johannes überkommt jetzt so grosse Zweifel daran, ob Jesus wirklich der versprochene Messias ist. Und das ist der zweite Punkt, trotz starkem Glauben voller Zweifel. Wir haben es schon gelesen, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und ich habe mich schon gefragt, was ist jetzt mit dem Johannes passiert? Dass er Jesus allen Ernstens fragt, bist du eigentlich der Messias? Oder sollen wir besser nur auf einen ganz anderen warten? Ich meine, nach allem, was er erlebt hat, nach allem, was er gesehen hat mit Jesus, was er über ihn gesehen hat und für ihn aufgegeben hat. Wegen seiner Gradlinigkeit ist er ja auch ins Gefängnis gekommen. Der König Herodes hat nämlich die Frau von seinem Bruder geheiratet. Und der Johannes hat natürlich nicht schweigen, sondern er sieht, Leute, das geht so nicht. Und die Frau vom König ist dann daran verrückt worden, dass der Johannes dafür einfach ins Gefängnis geschmissen hat. Ja, sie hat ihn nachher sogar dafür enthauptet. Und jetzt so im Gefängnis erlebt der Johannes den Schmerz, das tiefe, dunkle Tal vom Abgrund voller Zweifel. Und dann habe ich mich so gefragt, wer kennt das nicht auch? So einen Moment am Leben. Also ich kann dem Johannes fast ein bisschen nachfühlen. Ich meine, du gibst dein ganzes Leben für Jesus her. Ich weiß nicht, ob es ihm immer Spass hat gemacht, da so in dieser Wüste zu leben. Aber er hat es für Jesus da. Ich weiß nicht, ob er wirklich so gerne Hüllkumper mit Honig gegessen hat. Ob das so fein gewesen ist. Und da immer mit so einer Kamelhaarkutte rumzulegen, so wirklich minimalistisch unterwegs zu sein. Immer voll demütig, immer nur auf Jesus weisend. Und ich kann mir vorstellen, dass sein Leben schon noch grosse Opferbereitschaft mit sich gebracht hat. Und jetzt sitzt er da dafür im Gefängnis und stellt auf einmal alles, somit auch sein eigenes Leben in Frage. Ist das überhaupt richtig gewesen, was ich da gemacht habe? Und irgendwo ist das ja auch eine volle traurige Geschichte. Es gibt auch Geschichten in der Bibel, wo man keine grossen theologischen Ansätze herausnehmen kann. Und ich weiß auch nicht, was wirklich im Johannes vorgegangen ist. Vielleicht ist ihm ja Jesus auch ein bisschen zu liberal geworden. Gewisse Ansätze dazu geben nämlich gewisse Bibelstellen her. Wenn es zum Beispiel heißt, warum fasten und beten die Jünger des Johannes und deine Jünger von Jesus, die fasten nicht. Die trinken nur und machen voll die Party. Die Jünger von Johannes aber haben gebetet und gefastet. Das war schon ein Unterschied da gewesen. Der Johannes war ja im ursprünglichen Sinn auch noch ein alttestamentlicher Prophet gewesen. Und vielleicht kommt ihm da im Gefängnis so gewisse Zweifel auf, wie jetzt da Jesus vorgeht. Oder auch, warum sitze ich hier Und warum würde ich nicht befreit von ihm? Warum holt mir der Jesus nicht einfach jetzt raus? Ich meine, es ist doch offensichtlich, was da umgeht. Der tut ja ein Wunder nach dem anderen. Mich aber lässt er hier im Gefängnis verrotten. Und ich weiß nicht, warum Jesus den Johannes nicht befreit hat. Vielleicht würde ich dann mal im Himmel so eine Höllgümperparty mit ihm abmachen und dann fragen, du Johannes, was ist denn in dir vorgegangen, dass du derweil zu zweifeln gekommen bist? Aber ich habe dann gedacht, genauso gut kann ich mich doch auch selber fragen. Wenn mein Glaube um mich mal so richtig im Keller sitzt. Was ist eigentlich passiert, dass er um mich dermassen am Abgrund steht? Oder dass ich schon mich völlig fertig bin? Schon um mich zweifeln? Schon um mich voller Angst bin? Und einfach nicht zurechtkommen? Was ist noch los, Jesus? Bist du der Richtige? Oder soll ich auf einen anderen warten? Und das Schöne hier finde ich jetzt einfach, wie Jesus geantwortet hat oder wie er reagiert. Die Jünger kommen also jetzt mit der Frage zu Jesus. Irgendwie schon recht verletzend, oder? Vom Johannes. Hey Jesus, bist du es wirklich? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Also ich denke, ich wäre schon ein bisschen verletzt, wenn ich Jesus wäre. Und ich glaube, ich hätte ja zum Johannes gesehen, aber lieber Johannes, nach allem, was wir doch schon vom Mutterleib an zusammen erlebt haben. Prophetie über uns. Die Hüpfen von dir als Baby im Mutterleib über mich. Du bist doch dabei gewesen, wo die Stimme vom Vater vom Himmel gehört hast. Du hast mich doch getauft. Du hast mir doch den Weg bereitet. Und jetzt fragst du mich so etwas. Und das ist das, was wir immer um mich denken, oder? In so Momenten, wo wir uns schlecht fühlen und dann vielleicht sogar noch ein schlechtes Gewissen bekommen, da denken wir, was bin ich doch irgendwie für einen schlechten, schwachen Christ? Wie enttäuscht muss doch Gott von mir sein? Wie enttäuscht ist es so, dass Jesus sicher über mich ist? Schon mich versieht, schon mich zweifelt. Schon mich nicht das gemacht, was ich hätte sollen. Wie aber reagiert Jesus? Er reagiert zum Glück eben nicht wie wir, sondern was ist seine Antwort? Die finde ich so schön. Jesus antwortet und sprach zu ihm, geh hin und sag Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzigen werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und einige Theologen, die meinen jetzt in der Auslegung, Jesus antwortet Johannes einfach mit einer Gegenfrage. Wie könnte ich all die Wunder vollbringen, wenn ich nicht der Messias wäre? Natürlich bin ich der, auf den er warten sollte. Allein schon wegen der ganzen Wunder, die ich mache. Aber ich habe mich gefragt, ob Jesus mit der Antwort vielleicht nicht nur einen Schritt hätte weitergehen wollen, als nur auf seine Wunder verweisen. Und ich habe schon gesehen, dass Johannes nach dem alttestamentlichen Prophet noch war. Ihm sind also die alten Schriften wohl bekannt gewesen. Und ich glaube, auch Jesus will hier der Johannes in seiner Sprache auf seinem Level abholen und ihm begegnen. Indem er einfach das alte Testament aus dem Jesaja 61 zitiert. Und er holt Johannes da ab, wo er nämlich auch seine Berufung daraus hat. In der Ankündigung vom Jesaja. Und mit dem Zitat, das Jesaja 61 antwortet ihm Jesus darum auch. Die Überschrift von Jesaja 61 heisst übrigens die Ankündigung des Messias. Und Jesus sieht wie zum Johannes, lieber Johannes, erinnere dich doch daran. Da ist es doch geschrieben. Der Geist des Herrn wird die Herrschaft übernehmen, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und die Türen des Kerkers zu öffnen, Gebundenen die Freiheit zu verkünden und das angenehme Jahr des Herrn. Was ist denn das angenehme Jahr des Herrn? Das Altswort dafür heisst auch Jubeljahr des Herrn. Und was ist das Jubeljahr? Was steht in 3. Mose 25,10? Dort heisst, das 50. Jahr soll für euch ein heiliges Jahr sein. Das ist das Jubeljahr. Von einigen wird es auch das Halljahr genannt. Und was passiert in diesem angenehmen Jubeljahr vom Herrn? Es ist ein Erlassjahr. Dort heißt es, gebt allen Bewohnern des Landes, die sich hoch verschuldet haben und so zu Sklaven wurden, ihre Freiheit zurück. Jeder erhält seinen verpfändeten Grundbesitz zurück und er kann mit zu seiner Zippe zurückgehen, zu seiner Verwandtschaft. Im Jubeljahr werden alle Schulden erlassen. Und darum macht die Antwort von Jesus, so Jesaja für Johannes, hier so viel Sinn. Weil sie voraussieht, was Jesus alles für Wunder wird tun. Blinde werden gesehen, Lahmige, Gefangene werden frei. Aber auch alle Schulden werden erlassen. Das heisst, es gibt Vergebung, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und meiner Meinung nach antwortet Jesus hier eben nicht mit der Antwort, hey, Johnny, guck doch einmal, wie viel Wunder ich tue. Natürlich bin ich's. Nein, Jesus sagt hier, guck einmal, was die Bibel sagt, was die Propheten sagen. Der Prophet Jesaja, der du ja daraus kommst, sieht es an. Derjenige wird der Messias sein, der all das wird tun. Und das tue ich doch jetzt. Jesus gibt dem Johannes das, was er am dringendsten braucht. Und das sind die Fakten. Guck, was der Jesaja schon Jahrhunderte vorausgesehen hat. Und nun hier eindeutig in Erfüllung geht. Guck, das Unglaubliche fängt an, wahr zu werden. Durch Jesus. Und Fakten ist das, was Zweifel vertreiben können. Jesus ist genau so und genau das, was die Propheten schon im Voraus angesehen haben. Und Jesus hilft jedem Johannes in all diesen Sachen, warum er auch immer Zweifel hat. Er weist einfach auf die Bibel, auf sein Wort. So ist es verheissen. Und so mache ich es jetzt doch gerade. Ich bin der Erfüllung der Verheißung, die dort im Jesaja schon steht. Und was seine Antwort im Endeffekt mit dem Johannes macht, das steht neben der Bibel. Aber seine Antwort hat auch mich nachdenklich gemacht. Wisst ihr, gerade wenn ich vielleicht auch mal so richtig aufgewühlt bin, wenn ich mich wie der Johannes vielleicht Fragen stelle, habe ich dir nicht mein ganzes Leben lang gedient? Bist du derjenige, für den ich das alles tue? Und er zu sehen und zu erleben, wie Jesus so liebevoll reagiert. Oder Johannes einfach auf seiner Ebene antwortet und begegnet. Ihn nicht zurückbeleidigt, sondern ihm liebevoll zuspricht. Und genau das Gleiche wollte Jesus auch für mich tun. Und auch für dich tun. Aber jetzt vor dem Abgrund stehen, wo vielleicht Gedanken von der Finsternis über mich kommen. Jesus ist deswegen nicht enttäuscht über dich. Er wendet sich deswegen nicht von dir ab. Sondern er will dir auf dieser Ebene begegnen, die du verstehst. In deiner Welt, in deiner Sprache. Zu dir reden. Wie auch immer das mag aussehen, vielleicht durch deine Gefühle, vielleicht durch eine Offenbarung, die er dir schenkt. Durch sein Wort, durch ein Worship vorhin. Durch andere Menschen, durch ein Wunder, das du erleben kannst. Gott will dir in dieser Sprache begegnen, die du kannst verstehen. Und was ist das Fazit von mir daraus? Gleich was passiert, lass dich nie von Gott trennen. Wegen deinen Gedanken oder vielleicht wegen deiner Unsicherheit. Ob du jetzt schwach bist oder ob du dich schlecht fühlst. Geht es nicht um mir manchmal so, dass ich manchmal denke, hey, was stimmt irgendwie mit mir nicht? Dann möchte ich dir sagen, mit dir ist alles in Ordnung. Was der Teufel gerade dann oft versucht zu machen, ist, dich von Gott wegzuziehen. Dass du dich schlecht fühlst. Und dass du dich noch mehr zurückziehst von ihm. Und in so einem Moment ist das einzige, der einzige Weg, da rauszukommen, der Weg, zu Gott herzuflüchten, herzuspringen. Und ich glaube, Jesus würde dir in dieser Sprache begegnen, in deiner Welt. Und er würde dir den Frieden geben und die Freiheit, wo wir einander auch immer um mich zusingen, auch hier im Gottesdienst. Und du wirst auch den Unterschied merken in deinem Leben. Zweifel werden um mich kommen. Auch dir und auch mir. Aber lass dir eins sagen. Und nimmst dir doch zu Herzen, was Jesus sieht. Womit schließt Jesus seine Antwort an Johannes? Glücklich oder selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, übersetzt der Luther. Oder keinen Anstoß an mir nimmt. Und das seht ihr hier mitten in diesen tiefen Tälern. Sogar wenn wir nicht mehr Wenn ich nichts mehr verstehe von Gottes Wegen, die er mich führt, dann lass uns einfach zu Jesus springen. Suche ihn in seinem Wort. Und halt einfach an seinem Versprechen fest. Er hat herrliche Fakten und Tatsachen auch für dich. Und erinnere dich doch auch daran, was du schon alles erlebt hast mit ihm. Er kann auch uns durch die Zeit durchbegleiten, bis in die Ewigkeit. Er will uns tragen. Ja, manchmal werden wir auch harte Wege geführt. Aber sein Weg führt auch immer um uns im dunklen Tal raus. Und so möchte ich uns einladen, aufzustehen und einfach ihn anzubeten. Vielleicht sogar deine Augen zu schliessen. Ich glaube, heute ist irgendwie so ein Moment, wo ich denke, dass wir für unseren Glauben dürfen beten, mit all denen zusammen, die vielleicht noch gar nicht an Jesus glauben. Vielleicht kennst du noch Jesus nicht wirklich. Hast dich ihm noch nie so ganz von Herzen anvertraut. Vielleicht stehst du auch heute da und stehst irgendwann an einem Abgrund mit den gleichen Fragen, die Johannes hatte. Herr, gibt es dich eigentlich wirklich? Wo bist du? Und wenn es dir manchmal schon so geht, dann möchte ich einfach mit dir beten und du darfst gerne einfach deine Hände ausstrecken. Und ich möchte mit uns beten. Und wenn du die Entscheidung möchtest treffen, einfach immer, um mich von neuem nachher zu folgen. Und zu sagen, ich will an dich glauben. Ich wollte, hilf mir im Unglauben, sagt Alena in der Bibel. Ich wollte aber in die Freiheit zurückfinden von dir. Ich wollte deine Vergebung erfahren. Auch in meinem Leben. Und ich wollte auch bereit sein, Opfer zu bringen für dich. Dann darfst du einfach jetzt im Stillen das Gebet hier beten, das ich hier vorne einblende und ich schließe den ab. Und wir haben so schön gesungen am Eingang, du bist treu, Herr. Und wir staunen immer um über deine Treue. Danke, bist du einfach ans Kreuz gegangen für uns, für dass wir die Freiheit von dir erfahren dürfen. Danke, dass du nie enttäuscht bist von mir. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, sondern du bist vielmehr der, der uns daran erinnert, wer das du bist und was du alles für uns da hast. Und du weißt, wie jedes heute hier ist, mit welchem Herz, mit welchen Gedanken. Und es ist mein Gebet, dass du jedes irgendwo berührst und einfach noch ein bisschen näher an dein Herz ziehst und zurückziehst, wenn sich die Zinta vielleicht verirrt hat oder Zweifel hat. Danke, dass man das bei dir auch darf. Aber du bist ja der, der uns dann sein Wort vorliest. Du siehst, guck, hier steht es. Ich bin der Messias. Johannes, Beatrice, Peter, wie er auch immer heisst. Ich bin er wirklich. Vertraue dich mir von neuem an. Ich habe mein Leben gegeben aus Liebe, für dass du Vergebung empfangen darfst, für dass du darfst in die Freiheit finden darfst und dann musst du im Gefängnis bleiben. Danke, Jesus, dass wir dich in unserer Mitte haben dürfen. Und dass wir dich einfach anbeten und staunen über dich. Für deine Geduld, die du hast mit uns. Und dass du immer der bist, der immer um den ersten Schritt auf uns zumacht. Amen.